Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt kommen wir zu Musik für einen Gast heute mit einem Wahlbündner. Thusis zählt nicht einmal 3000 Einwohner, doch Kultur ist im Dorf großgeschrieben. Das Kino Rätia zeigt aktuelle Arthouse-Filme, beherbergt Filmclubs für Kinder und Senioren, bringt Spezialprogramme und hat außerdem eine Bühne für Kleinkunst und Konzerte. Dieses Kino ist so etwas wie ein Lebenselixier für Ueli Sohm. Er ist im Vorstand und organisiert außerdem jedes Jahr die Weltfilmtage Thusis mit. Im Nebenberuf, denn hauptberuflich arbeitet Sohm als Architekt, Baubiologe und Zimmermann. Und auch das mit Leidenschaft. Der Wahlbündner ist in den nächsten 5 Viertelstunden zu Gast bei Brigitte Hering.
Ueli Sohm, jetzt waren gerade die Solothurner Filmtage und Sie waren in Solothurn, sind von den Bergen runter ins Tal gereist. Wie viele Filme sehen Sie an einem Filmfestival so pro Tag?
Meistens schaue ich alle Filme an, die ich anschauen kann, also alle Blöcke. Und das sind dann halt eben ungefähr 6 bis 7 Filme pro Tag.
Das ist ziemlich viel. Sind Sie da am Abend, haben Sie nicht zu viele Bilder im Kopf dann?
Es bleiben ja nicht alle Bilder. Es sind ja nicht alle Filme so tiefgehend, dass das wirklich ein Problem wäre. Gewisse Bilder vergisst man wieder und die wichtigen Bilder bleiben dann.
Sie reisen nicht nur ans Filmfestival in Solothurn. Ihr Jahr ist auch schon von den Filmfestivals ein Stück weit vorgegeben. Was für Festivals besuchen Sie?
Also neben Solothurn besuche ich noch das Festival in Fribourg. Das ist wichtig für unsere Weltfilmtage in Thusis.
Darüber werden wir dann später noch ausführlich sprechen. Ja.
Dann gehe ich natürlich nach Locarno. Und die Kurzfilmtage in Winterthur, die finde ich auch sehr schön. Letztes Jahr war ich auch noch in Innsbruck. Das ist ein ähnliches Filmfestival, wie wir es in Thusis machen.
Der Grund, warum Sie so viel an Filmfestivals reisen, es ist nicht Ihr Beruf, sondern ein sehr intensiver Zweitberuf, könnte man vielleicht sagen. Sie sind im Vorstand eines Kinos, eines Programmkinos, nämlich des Kino Rätia in Thusis.
Das ist so und das mache ich mit 2 Kollegen, mit Hans und Thomas, quasi seit Anbeginn, ungefähr bald 25 Jahre, führen wir dieses Kino. Das Kino Rätia wäre geschlossen worden damals, wenn es nicht einen Verein gegeben hätte, der das übernommen hat.
Und es ist kein normales Kino? Also Sie zeigen nicht das aktuelle Kinoprogramm?
Doch, wir zeigen das aktuelle Kinoprogramm, aber eigentlich ein Arthouse-Kinoprogramm, wenn man jetzt mit Zürcher Verhältnissen vergleichen will. Also wir zeigen vorwiegend Studiofilme. Natürlich müssen wir auch gewisse Kassenfüller reinnehmen. Einerseits erwartet das lokale Publikum, andererseits leben wir nicht von Subventionen allein.
Wie viele Kinos gibt es in der Region? Ist das das einzige?
Ja, das ist das einzige Kino in der Region Mittelbünden. Das nächste Kino oder die nächsten Kinos sind in Chur und dann gibt es in Ilanz ein kleines Kino. Es gibt natürlich im Engadin kleinere Kinos und so.
Ist aber dann schon auch wieder eine lange Reise.
Aber ja, das ist klar.
Jetzt ist es trotzdem kein normales Kino. Sie haben eine Bühne auch.
Ja, also das wurde von Anfang an eingerichtet. Da haben wir die vordersten 4 Sitzreihen aus dem Kino rausgenommen und eine kleine Bühne eingebaut, damit Kleinkunst, also Konzerte mit kleinen Gruppen, Kabarett, kleines Theater in Thusis stattfinden kann.
Sie erfüllen also so eine Art Auftrag als kleines Kulturzentrum in Thusis.
Ja, das kann man schon so sagen, ja. Irgendwann wurden wir in der Zeitung, nach ein paar Weltfilmtagen, wurde Thusis als heimliche Kulturhauptstadt Graubündens bezeichnet. Dann sind wir dann eine Zeit lang gerade 20 Zentimeter über den Boden gelaufen.
Und Sie holen alt und jung ins Kino. Also Sie haben neben dem regulären Kinoprogramm ein Seniorenfilmprogramm und einen Club der schweizweit aktiven Zauberlaterne, also die Zauberlaterne Kinderkino. Dann Pro Senectute für eben ältere Leute. Kommen die dann auch?
Also das Kinderprogramm, das hat eine lange Geschichte. Hatten wir zuerst nur Filme, die haben wir fast immer voll gehabt. Und von irgendeinem Moment an, ich weiß nicht welcher Film, Samson und Sally, ist das wie eingebrochen. Und dann haben wir uns damals schon überlegt, ob wir die Zauberlaterne nach Thusis holen sollen, haben dann aber gefunden, wir möchten etwas Eigenes machen und haben den Club gegründet. Und das war dann Kindertheater, Kinderfilm, Kinderlesungen in einem Programm. Und das ist eine Zeit lang auch sehr gut gelaufen. Dann hat sich's wie auch aufgehört und dann haben wir dann endgültig entschieden, jetzt machen wir mit Zauberlaterne weiter und die Zauberlaterne läuft eigentlich gut bei uns.
Ist ja eigentlich die einzige Zauberlaterne, habe ich gehört, die auch rätoromanisches Programm anbietet, zeitweise.
Zeitweise, ja. Aber wir sind an sich in einer deutschsprachigen Gemeinde, aber das Tal hat auch rätoromanische Dörfer und dann weiter hinten im Hinterrheingebiet hat's, im Schams hat es natürlich rätoromanische Dörfer auch.
Und das Seniorenkino, suchen Sie sich da Filme aus, in denen hauptsächlich ältere Leute auch Hauptrollen spielen? Oder was ist das für ein Programm?
Wir nennen das eigentlich Filmprogramm von und für ältere Menschen. Es ist auch so, dass das Programm machen nicht wir, sondern es gibt eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren, die das ganze Programm gestalten, die Vorstellung gestalten, in dem Sinn, dass jemand an der Tür ist und die Leute begrüßt, der Film wird angesagt, in der Pause gibt es selbstgebackenen Kuchen. Also das ist ein Programm, das wir eigentlich nur so im Hintergrund begleiten. Mhm. Und eigentlich auch finanziell, die haben eine eigene Abrechnung, selbstständig ist.
Also es erfüllt quasi das Kino Rätz ja wirklich auch so eine Zentrumsfunktion für verschiedene kulturelle Anlässe im Tal, also im Ort.
Um bei den Seniorinnen zu bleiben, es gibt auch das Seniorentheater schon lange, das ist auch keine, es ist nicht uns angeschlossen, aber wir vermieten das Kino. Jetzt im Moment ist das Seniorentheater, die spielen dann eine Woche lang im Kino Rätz, ja.
Und von den Senioren und Seniorinnen machen wieder einen Sprung zurück in ihre Jugend oder in ihre junge Zeit. Ihr erster Musikwunsch steht schon an. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie mehr ein visueller Mensch sind und nicht ein akustischer Mensch, haben mir aber eine ganz abwechslungsreiche Musikauswahl mitgebracht. Und das erste Stück, Edith Piaf, Marie Trottwar, das führt uns in ihre Jugend.
Ja, Edith Piaf ist die Musik meiner Jugend. Mhm. Die Musik meiner ersten Liebesversuche, der Traurigkeit damit und so weiter.
Ja. Also, dann bitteschön Marie Trottwar, Edith Piaf.
Marie Trottwar, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Toi qui n'attends personne, et un peu tout le monde. Perché sur tes talons, sur tes gros talons. Marie qui vend du rêve à ceux qui ont envie d'espoir. Tu as d'ailleurs de quoi plaire à certains rêveurs. Tu es assez fardée, tu es un peu trop blonde. Et puis tu as aussi un parapluie. Marie qui pense à tout, même à vous mettre à l'abri. Marie trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Toi qui n'attends personne et un peu tout le monde. Marie, née à Angers, à Nice ou à Saint-Dié. Marie qui vend du rêve à ceux qui ont besoin d'aimer. Bonsoir, Marie trottoir, tu fais bien dans le noir. Ne parle pas, souris, vas-y, joue les jocondes. Marie qui a toujours pour tous les sans-amour. Marie qui a un cœur grand comme une roue de secours. Marie trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Marie trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir.
Marie Trottoir von Edith Piaf war das. Edith Piaf hat auch gesungen, ganz berühmt, Je ne regrette rien, ich bedauere nichts. Das wollten Sie auch erst wählen, haben Sie mir verraten, oder war auf Ihrer engeren Auswahlliste. Wie steht's denn mit Ihnen, Ueli Sohm? Bereuen Sie auch nichts in Ihrem Leben?
Nein, eigentlich nicht. Also, das, natürlich gibt es gewisse Sachen, die ich vielleicht aus heutiger Sicht anders machen würde. Aber das ist auch müßig, darüber nachzudenken.
Richtig gemacht haben Sie offenbar sehr viel mit dem Kino, weil das läuft seit eben 25 Jahren. Es ist, Thusis ist eine kleine Ortschaft, es hat knapp 3000 Einwohner. Wie läuft denn da so ein Kulturunternehmen? Muss man da viel Werbung machen, immer wieder zu den Leuten, oder läuft das von alleine mittlerweile?
Also erstens möchte ich mal sagen, das ist ein Teamwork. Mhm. Also ein Einzelner von uns hätte das wahrscheinlich nicht hingekriegt, dass das Kino wirklich läuft. Am Anfang haben ja die Stimmen gesagt, euch gibt's kein Jahr, oder man hat nicht viel gewettet auf uns. War dann sehr erstaunt offensichtlich, dass wir es eben noch gibt, oder? Ich denke, das Tal, in dem wir sind, also das Heinzenberg Dom Lesch, hat eine gute Bevölkerungsstruktur mit sehr viel offenen und interessierten Leuten. Das ist wie unsere Basis, die froh waren, dass das Kino erhalten bleibt. Und unser Verein hat etwa 600 Mitglieder. Das ist ein guter Grundstock, um diese Arbeit aufzubauen. Was wir speziell machen, wissen wir natürlich nie so genau. Also wenn wir zu dritt einen Film auswählen und dann zu dritt im Kino sitzen, weil wir das Gefühl haben, das wäre der beste Film gewesen und niemand kommt sonst, dann wissen wir es genauso wenig, wie wenn wir einen Film programmieren, den wir denken, ja, und dann, also das ist manchmal schwierig abzuschätzen, natürlich so generell programmieren wir so, dass das Kino überlebt, aber so genau wissen wir es dann manchmal auch nicht.
Sie programmieren also zu dritt, das haben Sie jetzt gesagt. Sie wissen nicht, wie es funktioniert, dass die Leute kommen oder nicht. Manchmal kommen sie, manchmal nicht. Wählen Sie auch nach ganz persönlichen Vorlieben?
Ja, das schon. Das ist natürlich klar. Also wir sind da nicht so altruistisch, dass wir da nur ans Publikum denken, sondern es ist durchaus so, dass wir eben auch unseren Filmgeschmack reinbringen. Und da wir drei verschiedene Typen sind, oder, ist schon eine gewisse Vielfalt garantiert. Und dann, wir programmieren ja einen großen Teil aufgrund von Kritiken, oder? Also ich habe vielleicht ein Viertel der Filme vorausgesehen, wo ich dann wirklich sagen kann, da kann ich wirklich dahinter stehen, oder? Das ist ein Risiko. Wir haben, wenn wir das nebenberuflich machen, haben wir einfach nicht die Zeit, alles vorauszuvisionieren. Mhm. Das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, es kann sein, dass wir einen Film total gut finden und wir sind allein im Kino, also auch wenn wir ihn gesehen haben, ist das nicht eine Garantie, dass wir wirklich den Geschmack der Mehrheit finden oder einer großen Zahl von Leuten.
Wo liegt denn Ihr persönlicher Filmgeschmack ungefähr? Können Sie das so eingrenzen?
Ja, so generell kann ich das nicht eingrenzen. Also ich kann höchstens ausgrenzen, also Brutales schätze ich nicht. Psychothriller schätze ich persönlich nicht und so weiter. Und ich könnte einfach sagen, welche Filme ich schätze, oder? Mhm. Aber dass ich da in einer gewissen Richtung eingefahren bin, glaube ich nicht. Einfach gewisse Sachen zeigen wir auch dann nicht, oder?
Es braucht,
da sind wir uns durchaus einig.
Es braucht natürlich eine große Neugier immer wieder und ein breites Interesse, um eben ein Kino zu programmieren. Sie haben gesagt, Sie machen das nebenberuflich mit Ihrem ganzen Team, und zwar ehrenamtlich. Da muss man schon ziemlich kinobegeistert sein, um dann so viel Zeit aufzuwenden für etwas, was gar nicht der Hauptberuf ist.
Ja, das ist schon so. Es braucht Zeit, aber es ist ja auch so, es gibt nicht nur den Lohn in Geldform, oder? Also, dass wir die Filme sehen, die wir auch gerne sehen möchten, in einem Tal, das in Planerkreisen als alpine Brache bezeichnet wird, oder? Dadurch, dass wir das gestalten können, auch eine kreative Tätigkeit ausüben, dass wir die Anerkennung haben, oder? Das ist auch ein Lohn. Der ist ebenso wichtig wie irgendwelches Geld. Und das macht den Reiz aus. Und das macht auch die Motivation aus, oder? Also jetzt zum Beispiel Film, also Kino oder auch Lesen ist für mich eigentlich und da bin ich natürlich privilegiert, ist eigentlich genauso wichtig wie Ernährung für mich persönlich.
Was würden Sie gerne noch erreichen mit dem Kino? Wo haben Sie das Gefühl, müsste noch mehr passieren?
Ja, natürlich. Also ich bin nicht ganz der Typ dazu, der einfach in einem Geleise weiterfährt. Also ich denke immer wieder, wir müssen etwas Neues versuchen. Als wir das Seniorenprogramm eingeführt haben, das war was Neues, oder die Kinderschiene mit der Zauberlaterne. Ich denke auch, dass wir gewisse Segmente bisher gar nicht erreichen. Das ist die Jugend, oder?
Die kommt nicht.
Die kommt mehr oder minder nicht. Und da haben wir bisher noch keine gute Idee gehabt, wie wir die Jugendlichen fürs Kino Rätsel begeistern können. Das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass wir kaum synchronisierte Fassungen zeigen. Also wir zeigen eigentlich nur die untertitelten Versionen. Damit strahlen wir bis Chur aus, weil dort sehr häufig synchronisierte Fassungen gezeigt werden. Die Leute kommen dann zu uns, die Originalversion mit Untertitel zu sehen. Das ist sicher etwas Wichtiges. Etwas Wichtiges ist auch, dass wir als kleines Kino bisher mindestens nicht immer ganz aktuell waren, oder? Also Sie wissen ja, dass bisher so war, dass wenn ein Film rauskommt, dann wird er zuerst in den Schlüsselstädten gezeigt, dann kommen die Mittelstädte und irgendwann kommen dann die Langkinos, oder? Und viele Leute wollen, wenn sie irgendwas vom Film hören, dann sofort sehen. Das können wir wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen besser handhaben, weil wir jetzt digitalisiert sind, oder? Und eigentlich im Prinzip starten können wie die Kinos in den Großstädten. Das wird vielleicht eine Änderung geben. Kommt noch dazu, dass TUSIS vielleicht als Ausgangsort für die Jugend auch nicht so attraktiv ist, also dass wenn man in Ausgang geht, halt dann lieber gerade nach Chur geht.
Wenn man den Kinobesuch dann mit einem Disco-Besuch verbindet,
genau,
oder nachher
so
noch was trinken
und
will.
Was wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, ich nehme an, den Jugendlichen kann man nicht einfach ein Programm machen. Irgendwie müssten wir Jugendliche dazu gewinnen, für sich das Programm zu machen und den Raum zur Verfügung und die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
Wäre ein nächstes Projekt, was Sie noch in Angriff nehmen könnten?
Das ist eines der Projekte, die wir ein bisschen vor uns herschieben, weil wir auch nicht immer genügend Kapazität haben. Wir haben einen wunderbaren Saal, oder? Wir sagen jeweils das schönste Kino auf der Alpen-Nordseite. Und wir spielen vielleicht 8 bis 10 Vorstellungen in der Woche von unserem Betrieb her und die restliche Zeit ist dieser Saal eigentlich ungebraucht. Und eines der nächsten Projekte ist auch, da versuchen besser zu bewirtschaften. Also einerseits, weil wir Geld brauchen, oder auch, also mit der Vermietung Einnahmen generieren möchten. Und andererseits, weil es einfach auch schade ist, dass dieser Raum weniger genutzt ist.
Sie nutzen ihn ja eben als Bühne auch, das haben wir schon gehört. Und Ihr nächster Musikwunsch? Die Frau, die wir singen hören, hat schon bei Ihnen auf der Bühne gesungen. Das haben Sie organisiert, dieses Konzert. Was hören wir, Ueli Sohm?
Wir hören Christine Lauterburg mit ihrem Hit, den sie damals gehabt hat, Vreneli vom Guckisberg. Wir haben, ich weiß nicht mehr, ist etwa 14 Jahre her, da haben wir Christine Lauterburg eingeladen mit ihrem Trio 9. Sehr schöne Musik und so weiter. Wir haben 15 Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt. Das ist dann immer relativ peinlich eigentlich für beide Seiten. Die Gruppe hat das Gefühl, wir ziehen zu wenig und bringen dem Veranstalter zu wenig. Wir haben das Gefühl, wir hätten vielleicht zu wenig Werbung gemacht und so weiter. Also es ist dann meistens ein sehr engagiertes Publikum, aber trotzdem. Mhm. Und dann haben wir Christine Lauterburg ein halbes Jahr später, nachdem sie ihren Hit gehabt hat, nochmals eingeladen und dann haben wir Ausverkauf gehabt. Und das ist mir ein bisschen eigenartig eingefahren. Das war nicht unbedingt besser, das zweite Konzert, oder?
Aber sie war einfach bekannter.
Sie war bekannter und dann kommen die Leute plötzlich. Mhm. Das ist so eine Erkenntnis gewesen, die mich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat.
Ja, dann hören wir uns genau den Hit mal an, der zwischen den beiden Konzerten stand und für einen vollen Saal im zweiten Konzert gesorgt hat. Es ist eben Vreneli von Guckisberg von Christine Lauterburg und zwar in einem Pop-Mix, dem Urnäsch-Mix.
Oh!
Vreneli von Guckisberg in einer sehr ungewohnten, poppigen Version. Hier wird Schweizer Volksmusik mit ganz moderner Musik verbunden. Das hat wahrscheinlich auch den Erfolg ausgemacht. Jetzt von Schweizer Kultur, die Sie auch pflegen, in Thusis in die Welt hinaus. Sie pflegen seit auch einigen Jahren ein ganz kleines, aber feines Filmfestival in Thusis. Es sind die Weltfilmtage, die wir schon angesprochen haben.
Ja, das sind die Weltfilmtage Thusis, die wir 1991 zum ersten Mal durchführten. Und zwar war das ein Projekt im Rahmen der 700 Jahre Feier der Eidgenossenschaft. Da ist eine Projektgruppe zu uns gekommen, hat gesagt, in Graubünden gibt es das Fest der internationalen Solidarität und bei euch möchten wir ein Filmfest machen. Macht ihr mit? Da haben wir gesagt, ja, wir überlegen uns das auch, weil es war ja da die Boykottaktion auch der Kulturschaffenden dieser Veranstaltung gegenüber und haben dann eigentlich beschlossen in einer Generalversammlung des Vereins, dass wir da mitmachen. Gottlob.
Und ist geblieben bis heute?
Das ist geblieben. Es ist wahrscheinlich eine der wenigen Veranstaltungen, oder die aus diesem Projekt noch existiert. Wir haben dann im 92 ganz kurzfristig beschlossen, wir wiederholen das und haben das innerhalb von 2-3 Monaten organisiert. Und dann von da war es dann klar, dass wir das weitermachen. Und etwa nach den 5. Weltfilmtage haben wir gesehen, dass das auch wirklich trägt. Also die Zuschauerzahl ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Und heute sind wir quasi an der Kapazitätsgrenze. Wir haben ein Kino. Die Leute müssen in dieses eine Kino mit 160 Plätzen und mehr gibt's nicht. Oder?
Und kommen die Leute aus der ganzen Schweiz?
Ja, aus der Deutschschweiz. Mhm. Weil es ist bei uns dann die Möglichkeit, alle neueren Filme oder neuesten Filme aus Asien, Afrika und Lateinamerika dann an einem Ort in einer kurzen Zeitspanne zu sehen, ähnlich wie in Fribourg. Fribourg auf einfach einen größeren Rahmen in der Weltschweiz. Oder?
Also Sie zeigen an den Weltfilmtagen schwerpunktmäßig Filme von anderen Kontinenten. Oder was ist der Schwerpunkt
also
des Festivals?
Der ursprüngliche Titel war ja Drittweltfilmtage. Nur die dritte Welt ist heute nicht mehr ein sehr gebräuchlicher Name. Aber vom Inhalt her ist das weiterhin so. Wir wollen ein Fenster öffnen in andere Kulturen. Und als wir angefangen haben, vor mehr als 20 Jahren, gab es ja in den normalen Schweizer Kinos kaum solche Filme zu sehen. Als wir die ersten Programme gemacht haben, wir haben wirklich Mühe gehabt, ein Programm von etwa 20 Filmen zusammenzukriegen. Die Filme müssen ja irgendwie untertitelt sein, das können wir uns in Thusis nicht leisten, Originalversionen ohne Untertitel zu zeigen. Und heute ist es so, dass wir vielleicht 50 Filme haben und dann 20 rausschmeißen müssen, die wir auch gerne gezeigt haben. Also da hat sich etwas gewandelt und ich denke, da haben wir unseren Beitrag dazu geleistet.
Das ist auch der Grund, warum Sie und Ihre Kollegen dann in Ihrer Freizeit, in Ihren Ferien so viel an den anderen Festivals herumreisen. Holen Sie da Ihre Filme für die Weltfilmtage, die Inspiration?
Ja, natürlich. Das ist ein Teil, natürlich. Es gibt Festivals wie Fribourg, die direkt interessant sind für uns, weil wir da wirklich die neuesten Filme genau in dem Bereich schauen können, die wir bringen wollen an den Weltfilmtagen. Andere Festivals gibt es dann auch solche Filme, zum Beispiel in Solothurn, weil wir zeigen ja auch Filme nicht nur aus diesen Ländern, sondern wir zeigen auch die Problematik auf, die Asylproblematik oder unser Umgang mit diesen Ländern und so weiter. Da gibt es natürlich immer auch Schweizer Filme, Dokumentarfilme, die in unser Programm hineinpassen. Und dann gehen wir natürlich an die Festivals nicht nur wegen den Weltfilmtagen, wir programmieren ja das Kino das ganze Jahr, oder? Mhm. Und brauchen auch das ganze Jahr irgendwelche Ideen.
Jetzt, die Weltfilmtage sind im November?
Die sind immer Anfangs November,
Anfangs November. Und die waren erst gerade, sind Sie schon wieder am Programmieren für die nächsten, 2012?
Wir sind natürlich schon am Überlegen. Also wir haben schon Gedanken gemacht, wir laden jeweils eine Gastorganisation auch ein seit ein paar Jahren, also die im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit arbeitet. Solche Dinge überlegen wir. Die Filmauswahl beginnen wir nach dem Festival in Fribourg. Und beenden sie dann kurz nach Locarno, um die neuesten Filme noch reinnehmen zu können. Und in dieser Zeit überlegen wir uns dann auch, welche Regisseurin oder welchen Regisseur laden wir ein für die Filmgespräche und so weiter. Also so richtig beginnen wir dann im April wieder.
Geht's dann los. Jetzt erst aber im Februar gibt's noch ein anderes Sonderprogramm. Sie machen auch mit Organisationen zusammen, stellen Sie Ihr Kino zur Verfügung für Sonderprogramme. Dieses Mal fahren Sie quasi ab. Sie machen, habe ich gesehen, ein Sonderprogramm zur RHB, der kleine rote Schmalspurbahn, die im Graubünden fährt. Sie zeigen Bahnfilme.
Ja, das ist ein älteres Projekt von uns. Wir wollten schon zu unserem 20-Jahre-Jubiläum Kino Rätia etwas machen. Und damals hatten wir die Idee mit der RHB zusammen, dass man Filme im Zug und Zug im Film zeigt, oder? Das hat sich zerschlagen, weil die RHB hat diesen Gesellschaftswagen nicht mehr auf den Schienen gehabt. Dann ist er ein bisschen eingeschlafen und jetzt haben wir mit dem RHB Historik, das ist ein Bahnverein, zusammen eine Bahnserie auf die Beine gestellt und zeigen nicht nur über die RHB, wobei der älteste Film, den wir zeigen, der Rächer von Davos. Das ist ein Krimi, der auf der RHB spielt.
Das klingt ja ganz...
Der mit Live-Musik dann im Kino
Ist also ein Stummfilm aus der Stummfilm, Stummfilmzeit.
War von 1926, den wir jetzt mit Live-Musik im Kino Rätsel zeigen. Wir haben den früher schon mal gezeigt und jetzt bringen wir ihn wieder. Und dann hat es noch andere Filme, einfach wo die Eisenbahn eine tragende Rolle spielt. Wir machen das ab und an, dass wir einfach mit Interessengruppen außerhalb des Kinos thematisch etwas zusammen machen. Das hat für beide Teile gibt es einen Nutzen und ist eine interessante Auseinandersetzung. Letztes Jahr haben wir die Velofilme gehabt und so. Solche Themen rein machen wir gerne.
Voll abgefahren, würde man in modernem, jungen Deutsch vielleicht sagen können. Voll abgefahren, aber auch schon älter ist Ihr nächster Musikwunsch. Das ist Jazz. Und zwar von einer großen CD-Compilation, die Sie, haben Sie mir erzählt, einmal von vorne bis hinten durchgehört haben.
Ja, das sind die Konzerte, die Jazzkonzerte in der Philadelphia Philharmonic. Das sind etwa 12 Stunden Jam-Sessions. Das hat mir einfach gefallen. Und da habe ich gerade das Bein gebrochen gehabt und habe im Bett gelegen und habe die ganze Musik durchgehören können.
Da haben Sie wirklich Zeit gehabt, einmal zu Musik zu hören. Das heißt, The Complete Jazz at the Philharmonic. Von 1944 bis 1949 sind die Aufnahmen. Und wir hören davon das Stück mit dem Titel Bellboy Blues.
Thank you.
Ueli Sohm, Sie sind heute Gast hier auf DRS2 Musik für einen Gast. Das war ein Musikwunsch von Ihnen. Sie selber arbeiten ehrenamtlich im Vorstand des Kino Rätien Thusis und das Kino hat auch in Ihrem Werdegang ganz am Anfang schon eine Rolle gespielt. Sie sind nämlich, bevor Sie das gemacht haben, was Sie heute machen, Kinooperateur gewesen. Stammt daher Ihre Liebe zum Kino?
Das kann man so nicht sagen. Also die Liebe zum Kino hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich mein Studium nicht nur auf der Silpost verdienen wollte, sondern nach etwas Ausschau gehalten habe, was besser wäre. Und dann sind wir, ein Kollege und ich, darauf gekommen, wir könnten Kinooperateurausbildung machen.
Das haben Sie neben Ihrem Studium gemacht, um Geld zu verdienen?
Neben dem Studium, das war eigentlich ein guter Nebenjob. Ich arbeitete immer Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag, habe ich den Hauptoperateur abgelöst von 3 bis 11. 3 oder 4 Vorstellungen und dann war's. Und ich konnte lernen konnte ich zum Beispiel im Kino. Als Operateur muss man ja einfach mit dem Ohr mithören, ob die Maschine richtig läuft. Und ab und an natürlich auf die Leinwand schauen, ob es noch scharf ist. Aber im Prinzip ist es ein Kontrolljob. Ja, das war eine gute Beschäftigung, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen.
Und studiert haben Sie damals Architektur?
Ja.
Und Sie sind Architekt, wenn man Ihre Berufsbeschreibung liest, steht da Architekt, Baubiologe und Zimmermann. Verbinden Sie da Theorie und Praxis?
Ja, also ich habe Architektur studiert mit Weiterbildung in Orts- und Regionalplanung und habe dann ein paar Jahre als Orts- und Regionalplaner gearbeitet. Das wurde mir dann irgendwie zu theoretisch einerseits, andererseits war es wahnsinnig schwierig, Ideen zu verwirklichen, weil das Grundeigentum, das private Grundeigentum ist ziemlich heilig in der Schweiz und es war wirklich frustrierend zum Teil, dass man die Ideen dann einfach wieder begraben musste und so weiter. Das hat dann dazu geführt, dass ich mir dann irgendwann überlegt habe, vielleicht könnte ich noch etwas anderes machen und bin dann in einem Baukollektiv beigetreten. Ich habe mich dann erinnert, dass ich ja auch einen Bauberuf habe, oder? Und bin dann dort ins Handwerk eingestiegen. Zuerst einmal als Maurer, das hat mir weniger gefallen, und dann quasi als Zimmermann und Schreiner und habe mir das dann angeeignet durch Mitarbeit mit Fachleuten und durch Kurse und durch Lesen.
Dann haben Sie eine Zeit lang nur als Zimmermann gearbeitet?
Nein,
und die Architektur beiseite gelassen?
Ich habe immer beides gemacht. Also ich habe die Bauten zuerst geplant oder die Umbauten auch zuerst geplant und dann Teile davon ausgeführt. Vorwiegend dann auch mit Leuten, die selber bauen wollten. Die waren dann einerseits zum Teil meine Hilfskräfte, oder? Oder ich habe sie dann einfach so lange angeleitet, bis ich das Gefühl hatte, jetzt geht es auch ohne mich. So, das war das Handwerk. Aber in früheren Jahren habe ich ganze Häuser dann eigentlich so mit den Leuten, die bauen wollten, gebaut.
Also das ist Ihre Arbeitsphilosophie, dass Sie die Leute möglichst fest in das Projekt auch einbeziehen?
Ja, also da hat ja zwei Seiten, oder? Die eine Seite ist, ich habe sehr oft Leute, die haben ein beschränktes Budget. Und mit einem beschränkten Budget ist es natürlich sinnvoll, man baut einen Teil selber, weil man spart sich da schon etwas. Weil beim Handwerker zahlt man ja die Sozialleistung, die man für sich selber ja nicht rechnen muss in dieser Zeit. Das ist so ein bisschen, hat vielleicht eine schiefe Rechnung, aber man muss schon einen sehr hohen Lohn haben, damit man die Eigenleistung nicht rausschlägt quasi in der Zeit. Und der zweite Effekt ist natürlich, dass die Leute etwas sehen, was sie gemacht haben, ein anderes Verhältnis zum Bau haben und auch ein anderes Verhältnis zu den Handwerksarbeiten, die dann, es hat auf jeden Fall immer noch auch Handwerker, sehen, was die für eine Arbeit leisten. Es gibt ein ganz anderes Bauen und ein ganz anderes Verhältnis zum Bauen.
Und wahrscheinlich nachher auch ein ganz anderes Wohnen in dem das Gebäude, was man gebaut hat.
Das ist.
Sie sind auch Baubiologe. Was ist das eigentlich?
Ja, der Baubiologe oder die Baubiologie, die interessiert sich für die gesundheitlichen Auswirkungen des Hauses, in dem man wohnt. Und das hat Einfluss auf die Baustoffe, die man nimmt, auf die Bauweisen, die man anwendet, Das ist wie der Hintergrund für meine Arbeit, also in der Planung und in der Ausführung, also als Handwerker ist das so wie die Hintergrundmusik. Ich baue nur baubiologisch. Mhm. Und Baubiologie ist eigentlich auch sehr geeignet für Eigenleistung der Bauherrschaften, weil man arbeitet nur mit gesunden Baustoffen. Das ist mal, irgendwelche solche Gefahren sind nicht vorhanden. Und man wählt Bauweisen, die relativ vom bauphysikalischen Problematik her auf der sicheren Seite sind, als auch eher einen Fehler verzeihen, oder? Und das kommt auch wieder der Eigenleistungsfreundlichkeit eines Bauprozesses entgegen.
Ist aber nicht das Gleiche, wenn man baubiologisch baut, wie wenn man jetzt zum Beispiel, alle reden von Minergie, das ist nicht das Gleiche.
Also das geht in die Bauökologie. Natürlich ist auch im Interesse der Baubiologie, dass man möglichst wenig Energie braucht, zum Beispiel, oder die Umwelt schont, ist selbstverständlich. Aber das kann gewisse Widersprüche geben, oder? Zum Beispiel Sonnenkollektoren sind ja sehr sinnvoll, oder? Für Warmwasser zum Beispiel. Ich würde die als Baubiologe aber nicht über einem Schlafzimmer platzieren, weil da kommt das Strahlungsklima, das auch ein wichtiger Teil ist in der Baubiologie, ins Spiel, oder? Also die ganze Radiästhesie und so weiter.
Also Sie arbeiten auch mit Wasseradern unter dem Haus. Machen Sie das auch? Pendeln Sie auch aus zum Beispiel?
Ja, also ich habe Pendelkurse genommen. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, dass ich für andere Leute pendle. Ich mache die Leute einfach darauf aufmerksam, dass es nicht nur Wasseradern und so weiter gibt, dass das eine Problematik sein kann, oder? Und überlasse es dann eigentlich den Leuten, zu entscheiden, ob sie das jetzt wissen wollen. Vielfach sind die Grundstücke so klein, dass man fast nichts machen kann. Oder ob sie das erst dann anschauen, wenn sie ein Problem haben, weil es sind ja auch nicht alle Leute gleich empfindlich. Also das ist ja nur wie ein Teil, kann eine Ursache sein für eine gewisse Krankheit. Und wenn sie es dann machen wollen, dann sage ich den Leuten auch, sucht euch einen Pendler oder eine Pendlerin, die euch entspricht, weil ich weiß es selber, wenn 10 Pendler über ein Grundstück gehen, da gibt es wahrscheinlich vielleicht 10 Meinungen. Und darum ist es vielleicht wichtig, dass man jemanden nimmt, der einem entspricht, der findet dann auch das, was für einen vielleicht wichtig ist.
Jetzt gibt es ja sicher Leute, die sagen, das ist Humbug, das ist Scharlatanerei. Sind Sie mit solchen Vorwürfen konfrontiert in Architektenkreisen?
Ich verkehre relativ wenig in Architektenkreisen, sondern meistens dann nur in baubiologischen Architektenkreisen. Und dort ist das relativ unbestritten. Es ist dann mehr von der Bauherrschaft her, dass sie fragen, ja, das und das und so weiter. Von mir aus gesehen ist das durchaus, ist halt nicht alles naturwissenschaftlich beweisbar, was eine Wirkung hat, oder? Und da kann man jetzt dran glauben oder nicht. Und wenn es Probleme gibt, dann kann man vielleicht auch mit diesen Methoden versuchen, diese Probleme, die gesundheitlichen Probleme zu lösen. Schaden tut das sicher nicht.
Und eine Wirkung, eine emotionale Wirkung hat auch Ihr nächster Musikwunsch. Wir sind nämlich schon wieder bei der Musik angelangt. Es ist ein Fado, haben Sie sich gewählt. Und Fado ist ja die Musik, wo die Portugiesen hingehen, um auch mal sich auszuweinen oder die großen Gefühle zu spüren. Sie haben sich ausgesucht Amelia Rodriguez, Barco Negro.
Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu. Vi depois numa rocha uma cruz e
o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. São loucas. São loucas. Eu sei, meu chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, dos ventos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito, dos ventos vazios, dentro do meu peito estás sempre. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre.
Willy Sohm, Amelia Rodriguez, Barco Negro. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
Ja, ich habe einfach diese Fadermusik bei meinem Freund Paul mal gehört und sie hat mir sehr gut gefallen.
Und das hat sie berührt?
Und hat mich auch berührt, ja.
Sie selber, Sie wohnen in Masein, das ist noch ein Dorf oberhalb von Tusis, sind aber Unterländer. Wie hat es Sie denn in die Berge verschlagen, in die Bündner Berge?
Ja, einerseits habe ich eigentlich schon lange den Wunsch gehabt, das war auch in dieser Zeit, wo ich dann mich von der Planung verabschiedet habe, ins Handwerkliche gegangen bin, in die Berge zu gehen. Und dann habe ich halt meine Madeleine kennengelernt und bin der Liebe gefolgt. Sie ist von Graubünden und wollte immer zurück. Mhm. Und dann sind wir dort hinaufgezogen, ja, vor bald 25 Jahren.
Also der Liebe wegen in die Berge, das ist sehr romantisch und passt in diese Umgebung der Berge eigentlich rein. Aufgewachsen sind Sie im Unterland?
Aufgewachsen bin ich im Unterland um Zürich, Winterthur und Zug.
Wieso in so vielen verschiedenen Orten?
Ja, mein Vater hat halt Karriere gemacht und das hat offensichtlich immer wieder einen Stellenwechsel und einen Ortswechsel bedingt. Hat mich nicht unbedingt gefreut als Kind, also habe mich da dann nirgends so richtig heimisch gefühlt.
Sie sind also herumgezogen und an vielen Orten auch zur Schule gegangen.
Ja.
Und dann mussten Sie auch immer wieder wahrscheinlich den Freundeskreis verlassen.
Genau, das habe ich mehrere Mal gemacht und das war nicht ganz einfach.
Und jetzt sind Sie aber eigentlich das erste Mal so lange an einem einzigen Ort wie in den Bergen.
Ja. Das ist jetzt bin ich ja bald 25 Jahre in diesem Masein. Das war am Anfang nicht so einfach, weil als Unterländer hat man es ein bisschen schwieriger, sage ich mal so. Ich habe vorher gesagt, dass das ein relativ offenes Tal war, trotz allem. Aber wenn es nicht zum Beispiel eine Buchhandlung gehabt hätte und eben dieses Kino Rätia, weiß ich nicht, ob ich dann wirklich geblieben wäre. Mit der Zeit habe ich mich dann in diesem Dorf auch eingelebt. Über das Kino Rätia, über diese Kulturarbeit habe ich auch die Anerkennung der Leute, der Einheimischen erhalten. Ja, und habe mich jetzt gut eingelebt und bin auch engagiert, zum Beispiel im Gemeinderat in meinem Dorf. Und das ist im Gegensatz zu früher, wo ich Flugblätter verteilt habe, ist das eine konkrete politische Arbeit, die sehr viel befriedigender ist. Mhm. Und ich mir auch immer gewünscht habe, und das ist ja eigentlich nur im kleinen Rahmen möglich, so. Und das ist gut. Ja.
Ist nur möglich, wenn man auch irgendwo angekommen wird, als Mitglied der Gemeinschaft auch akzeptiert wird dort. Sie haben auch eine Familie großgezogen?
Ja, ich habe 4 Kinder, sind alle schon ausgeflogen.
Das gibt wieder mehr Zeit für Ihr Kino, Rätia?
Ja, ich habe ja nie voll gearbeitet, nicht nur wegen dem Kino nicht, sondern ich habe eigentlich immer versucht, einen mehr oder minder großen Anteil an der Hausarbeit und der Kinderbetreuung zu übernehmen, auch damit ich erlebe, wie die Kinder aufwachsen und auch weil ich finde, das sei nicht einfach Frauensache.
Das ist schön, dass Sie das sagen. Und mit einer Frauensache hören wir auch diese Sendung auf. Sie haben explizit nicht Johnny Cash gewünscht, sondern die Frau von Johnny Cash, June Carter, spätere June Carter Cash.
Ja, und aufmerksam geworden bin ich über den Film, über Johnny Cash.
Walk the Line.
Walks the Line. Und habe dann einfach erstmal gemerkt, da gibt es ja noch seine Frau, oder? June Carter, die eigentlich offensichtlich vorher schon berühmter war als er. Und hat mir sehr gut gefallen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mein Gast waren, Ueli Sohm. Wünsche Ihnen viel Spaß mit weiteren Filmprogrammen und Filmfestivals. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Danke Ihnen, Frau Hering.
Now free love is the going thing, so I took off my wedding ring and embarked on my final fling of losing you. Borrowed love is awful cheap, boys, it was fun, but I can't sleep. I toss and turn and then I weep, I'm losing you. Then I laid and choked him all the better we laid, cause he ain't worth the price I paid of losing you. Search my heart to see if I could catch you in a little lie and in some way justify losing you. I thought love grew weak with age, but oh how I misread the gauge. You wrote the book, I burned the page, I'm losing you. I'd like to take that man I made and choke him all the bed we lay, cause he ain't worth the price I paid of losing you.
June Carter Cash mit Losing You, der letzte Musikwunsch von Ueli Sohm. Er wurde in der Sendung Musik für einen Gast befragt von Brigitte Hering.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.